Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen da sein und predigen darf. Und ich werde gerade mit einer Frage an dich anfangen. Stell dir mal vor, du würdest ein Heilmittel oder einen Impfstoff gegen das Coronavirus finden. Du würdest das dann ausprobieren und würdest feststellen, dass es tatsächlich wirkt. Jetzt kommt die Frage, was wäre das Nächste, was du würdest machen, sobald du gemerkt hast, es wirkt? Verkaufen, ja. Patentieren lassen. Massenproduktion geht in die Richtung, wo ich gedacht habe. Was für eine Frage. Wir würden jetzt natürlich zuallererst unserer Familie, unseren Freunden, ja, der ganzen Welt erzählen, dass wir die grossartige Entdeckung gemacht haben. Und es ist unbestritten, es wäre super, wenn wir ein Heilmittel gegen Corona finden würden. Und wir dürfen unbedingt auch in die Richtung miteinander beten, wenn wir das weiterhin machen. Heute Morgen geht es mir aber um eine gute Botschaft, die noch grossartiger ist, als wenn wir jetzt einen Impfstoff gegen Corona finden. Und zwar bin ich überzeugt, dass ein Impfstoff, der könnte zwar unser Leben auf dieser Erde verlängern, aber dennoch wissen wir alle, dass irgendwann ja für jeden Mensch der Punkt kommt, wo wir mal werden die Erde verlassen. Und heute Morgen geht es um etwas, und zwar darum, dass ich überzeugt bin, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Und darüber hinaus jemand, der uns das Leben nach dem Tod, das Leben, das die Welt hier überwindet, möchte schenken. Und dass er uns auch schon hier auf dieser Erde möchte ein Leben in Überfluss, ein Leben voller, überflüssender Freude schenken. Und ist das nicht noch viel grossartiger und wäre es nicht selbstverständlich, dass wenn wir die Entdeckung von dem überflüssenden Leben machen, dass wir das allen unseren Mitmenschen, unseren Freunden würden weiterverzählen. Und genau darum geht es heute Morgen in der Predigt eben zum Thema «Wir können unmöglich schweigen». Der Predigttext dazu, der steht im 2. Könige 7. Ich werde jetzt zuerst etwas zu der Vorgeschichte sagen und nachher den Bibeltext vorlesen. In der Mitte vom 9. Jahrhundert vor Christus, da war Samaria die Hauptstadt von Israel. Es war eine Stadt mit hohen Mauern und innerhalb dieser Stadt, da haben die Bewohner, haben in ihren Wohnungen und ihren Häusern gelebt. Und außerhalb der Mauern, da waren die Felder, da war das Vieh und auch die Quellen. Also eigentlich die ganze Nahrungsversorgung. Und in dieser Zeit hat ihnen der König von Aram den Krieg erklärt. Und er hat angefangen, die Hauptstadt zu belagern. Sofort haben dann die Samariter ihre Stadt dort zugemacht, um sich zu schützen. Sie waren innerhalb dieser grossen Mauern gewesen. Und so haben die Feinde nicht rein können. Das Problem dabei war, sie waren auch abgeschnitten von ihrer Nahrungsversorgung. Und das wiederum haben sich die Feinde zunutze gemacht, die Aramäer, die haben einfach wochenlang, ja sogar monatelang abgewartet und die Stadt belagert. Das ist so weit gegangen, bis am Ende eine gewaltige Hungersnot ausgebrochen ist in Samaria. Und dass in der eingeschlossenen Stadt ein Eselskopf einen ganzen Jahreslohn, also 80 Silberstück und eine Handvoll Taubenmist, müsst ihr euch mal vorstellen, 5 Silberstück. Also die sind so im Elend, die haben sogar für das so viel Geld gezahlt. Also ein Jahreseinkommen für den Eselskopf oder einen Monatslohn für eine Handvoll Taubenmist. Und es ist sogar noch schlimmer gekommen, es ist so weit gegangen, dass sich Mütter zusammengetan haben, ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen haben. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Die waren in so einem grossen Elend, so einer riesen Hungersnot in dieser Stadt. Und mitten in dieser schrecklichen Situation, da fängt jetzt der Bibeltext an, wo es heute Morgen darum geht. Ich werde die Verse, also aus 2. Könige 7, die Verse 1, 3 bis 10 und der Vers 16, und ihr werdet es auch da vorne einblenden sehen. Da sprach Elisa: Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, und einer sprach zum anderen: Weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo durch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, und töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen. Auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht. Sodass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, so wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen: Wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen und sprachen: Wir sind zum Lager der Aramäer gekommen, und siehe, es war niemand da, und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, sodass ein Maß Feinmehl einen Silberling galt und 2 Maß Gerste auch einen Silberling, nach dem Wort des Herrn. Was für ein spannender und krasser Bericht, den wir da vor uns haben. Samaria, die Hauptstadt von Israel, die wird belagert und es entsteht eben die enorme Hungersnot. Elisa, der prophezeit dem König das völlig Unvorstellbare, dass am nächsten Tag die Lebensmittel wieder die üblichen Preise werden haben. Die 4 Aussätzigen außerhalb der Stadt, die sagen sich, dass sie ja nichts mehr zu verlieren haben, wenn sie zum Lager der Aramäer überlaufen. Und dort finden sie zu ihrer Überraschung ein menschenleeres Lager vor. Denn Gott hat durch sein übernatürliches Eingreifen die Aramäer in die Flucht geschlagen. Die Aussätzigen, die schlagen sich darauf ab, zuerst einmal ihre Bücher voll und dann finden sie, es ist schleuste, wenn sie die Wertsachen vergraben und dann können sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgraben. Sie müssen sich gefühlt haben, wie im Schlaraffenland, nach dieser ewig langen Zeit, ohne etwas zu essen. Aber dann erkennen sie, dass sie die gute Botschaft vom leeren Lager und somit einem möglichen Ende der Hungersnot nicht dürfen für sich behalten. Sie gehen also zu den Torhütern der Stadt und verkündet ihnen die gute Botschaft. Das Volk geht aus der Stadt raus, plündert das verlassene Lager der Aramäer und es erfüllt sich das Unvorstellbare, das Elisa prophezeit hat. Die Lebensmittel haben wieder den normalen Preis, die Hungersnot ist beendet. Beim Lesen von dem Text sind mir schnell ein paar Parallelen aufgefallen zu heute und zu Jesus. Und auf einige davon möchte ich jetzt genauer eingehen. In Samaria hat ja eine enorme Hungersnot geherrscht, die wirklich so weit geführt hat, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Und da in der Schweiz bin ich überzeugt, wenn wir uns Gott sei Dank keine Sorgen machen, dass die Lebensmittel plötzlich derart in so einem Ausmass knapp werden, dass wir für einen Eselskopf müssten einen Jahreslohn zahlen. Aber ich behaupte, dass trotzdem auch bei uns eine Hungersnot herrscht. Und zwar eine geistliche Hungersnot. Und auf die möchte ich genauer eingehen, wenn ich da dazu komme. Wenn wir so um uns herum schauen, dann bin ich überzeugt, jeder von uns kennt jemanden. Oder wir sehen um uns herum Menschen, die ein Vermögen für Partys oder vielleicht auch Drogen oder Luxusferien oder andere Sachen ausgeben. Aber kaum ist die Party, der Rausch oder die Ferien vorbei, so sehen sich die Menschen wieder mit der inneren Leere und der Sinnsuche konfrontiert. Eben, wenn ich gesagt habe, Partys oder Drogen, Luxusferien, auch andere Sachen, die können den Hunger tief in uns innen zwar zum Schein stillen, in dem sie ihn überdecken oder davon ablenken, aber gerade in diesen Sachen, glaube ich, und vor allem in den Folgen davon, wird eben auch die geistliche Hungersnot sichtbar. Viele Menschen, die suchen Bestätigung und Anerkennung in der Arbeit oder ihrer Karriere. Und das in einem Ausmass, dass sie andere Sachen oder gar die eigene Familie dabei vernachlässigen. Und viele sehnen sich auch nach Liebe und Annahme von anderen Menschen. Sie haben eine Beziehung nach der anderen, aber merken dann irgendwann wieder, dass das, was sie eigentlich suchen, ihnen kein anderer Mensch geben kann und stürzen sich in die nächste Beziehung. Weil die Dimension von der Liebe und der Annahme, die wir tief in uns innen sehen, uns noch sehen, die kann uns kein anderer Mensch geben. Da ist allein Gott, der das Bedürfnis kann stillen. Wir sehen um uns herum auch Menschen, die in der Esoterik die Erfüllung suchen, aber sie dennoch nie ganz drin finden werden. Letzten November hat uns der François Strauss eindrücklich aus seinem Leben geschildert, wie bei der Esoterik die Probleme vom Körperlichen in die Psyche verlagert werden. Und er hat uns geschildert, wie er die Geister, die er gerufen hat, fast nicht mehr losgeworden ist. Ein weiterer Punkt, wo ich glaube, dass wir hier in einer geistlichen Hungersnot leben, ist, dass wir in einem Land leben, wo jedes Jahr ca. 10'000 Kinder abgetrieben werden und nie das Licht der Welt erblicken. 10'000 ungeborene Kinder, die ja nie auf die Welt kommen, jedes Jahr. Und für mich ist das einer der krassesten Auswüchse von der geistlichen Hungersnot in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen das ungeborene Leben als wertlos anschauen oder als Zellklumpen bezeichnet, wo man problemlos beseitigen kann, wenn es gerade nicht in die Lebenssituation passt oder ungewollt entstanden ist. Dabei bin ich überzeugt, ist es doch eigentlich völlig indiskutabel, dass das ungeborene Kind, das ihr da vorne seht, in der 10. Schwangerschaftswoche weit mehr als ein Zellklumpen ist. In der 10. Schwangerschaftswoche bewegt es bereits seine Arme und seine Beine. Und nach der 10. Schwangerschaftswoche, da ist die Organbildung praktisch abgeschlossen. Ich bin überzeugt, das ist ein wunderbares und gottgewolltes Geschöpf Gottes. Und wenn wir es ohne medizinischen Grund abtreiben, dann ist das Mord. Und eine weitere Folge der geistlichen Hungersnot ist, dass in der Schweiz jeden Tag ca. 3 Menschen Selbstmord begehen. Sie sehen keinen Ausweg oder viele sehen keinen Ausweg oder keinen Sinn mehr und setzen ihrem von Gott geschenkten Leben selber ein Ende. An dieser Stelle ist es mir ganz wichtig zu erwähnen, dass ich all die Sachen nicht nenne, um irgendjemanden anzuklagen oder zu verurteilen. Ich bin der Meinung, dass all die Sachen schlimm sind und dass sie Anzeichen von einer geistlichen Hungersnot sind. Aber dennoch wollte ich allen Menschen, die sich zum Beispiel regelmäßig betrinken oder die Selbstmordgedanken haben oder auch Menschen, die selber abgetrieben haben, unbedingt auf Augenhöhe und in Liebe begegnen. Und ich wollte auf gar keinen Fall mit den Sachen, die ich genannt habe, irgendjemanden verurteilen. Auch ich selber habe mich vor einigen Jahren regelmäßig betrunken. Ich habe ja im Rausch den Kick gesucht und auch ich habe eine Zeit lang Selbstmordgedanken gehabt. Gott sei Dank hat Jesus mich von diesen Gedanken befreit und hat mir auch dabei geholfen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass ein Christ keinen darf trinken, aber für mich persönlich hat Gott mir aufgezeigt, dass es mein Weg ist, um einen guten Umgang damit zu haben, dass ich eben gar keinen Umgang mehr damit habe. Und Gott hat mir die Sachen vergeben und auch meine inneren Wunden geheilt. Und ich nenne die Sachen darum, wie gesagt, nicht zum Anklagen oder Verurteilen, sondern weil ich glaube, dass sie Anzeichen sind von einer geistlichen Hungersnot. Wir sehen um uns herum viele Menschen, die auf der Suche sind nach etwas. Aber wir sehen wenige, die es als möglich erachten, dass sie das Ersehnte bei Gott finden könnten. Dabei ist es eben gerade Gott, der ihnen Leben im Überfluss möchte schenken und wahre Erfüllung. Wir sehen viele, die suchen, aber wenige, die bei Gott suchen. Aber Gott wünscht sich, dass wir bei ihm suchen und er will uns das Leben im Überfluss schenken. In den Versen 6 und 7, dort haben wir gelesen, wie Gott der Hungersnot in Samaria begegnet ist und wie er da eingegriffen hat. Die Bewohner von Samaria, die haben selber nichts können machen, um sich aus ihrer Situation zu befreien. Sie haben unmöglich aus der Stadt raus können. Sie wären gerade umstellt gewesen von Feinden. Und so auch nichts zu essen können von aussen reinholen. Und darum haben sie an der grossen Hungersnot gelitten. Aber Gott hat das gemacht, was die Menschen eben nicht haben können. Er hat eingegriffen und er hat die Belagerer in die Flucht geschlagen. Er hat daraufhin die Aussetzungen dazu bewegt, dass sie gefunden haben, komm, wir gehen ins findliche Lager. Also auch eine Idee, wo man jetzt nicht einfach so drauf kommt. Und er hat sie nachher sogar noch dazu bewegt, um nicht einfach nur an sich selber zu denken, sich selber den Bauch vollzuschlagen, sondern dann auch zu merken, da hat so viel mehr Menschen, die müssen erfahren, dass die Pfinden weg sind und das Lager voller Essen einfach zurückgelassen haben. Gott hat also die Voraussetzungen dazu geschaffen, dass die Bewohner von Samaria dieser Hungersnot können entfliehen. Und ich glaube, sehr ähnlich ist es auch mit uns. Wir Menschen leben grundsätzlich getrennt von Gott. Und eine der Folgen davon ist eben auch die geistliche Hungersnot. Aber da hört es nicht auf. Gott hat eingegriffen und hat das gemacht, was wir Menschen nicht können. Er hat einen Weg geschaffen, wie wir wieder mit ihm versöhnt und in einer Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und zwar ist Gott selber in Jesus Christus auf die Erde gekommen. Jesus Christus ist der eine Weg wieder zurück zu einem Leben mit Gott. Und ein Leben mit Gott, das bedeutet auch geistliche Sättigung und damit einen Ausweg aus der geistlichen Hungersnot. Im Vers 9 haben wir gelesen, dass einer der Aussetzungen zu den anderen gesagt hat, dass es nicht recht sei, den Stadtbewohnern nicht zu erzählen, dass das findliche Lager leer ist. Er hat gesagt, heute ist ein Tag der guten Botschaft. Und ich sage euch, auch heute ist ein Tag der guten Botschaft. Weil seitdem Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag der Toten wieder auferstanden ist, ist jeder Tag ein Tag von eben genau dieser guten Botschaft. Weil an jedem Tag wünscht sich Gott, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das lesen wir im 1. Timotheusbrief 2, Vers 4. An jedem neuen Tag wünscht sich Gott, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. An jedem neuen Tag bietet er uns Menschen den einen Weg an, den er für uns durch Jesus Christus geschaffen hat, um wieder in eine Beziehung, in eine Versöhnung mit Gott zu kommen. Und die Wort, von der hier in diesem Vers dreht ist, die meint das Gehören und das Verstehen vom Evangelium. Aber was ist jetzt das Evangelium oder die gute Nachricht genau? Und warum ist genau das die Botschaft, wo wir unseren Mitmenschen, unseren Freunden nicht dürfen verschwiegen? Was ein Evangelium ist, möchte ich euch mit Hilfe von diesen vier Symbolen erklären. Wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst oder gewisse Sachen, die ich sage, für dich neu sind, dann frag dich doch, was du dazu denkst. Was denkst du über die Punkte und was ist vielleicht deine persönliche Reaktion auf die Punkte? Und wenn du das Evangelium schon für dich persönlich angenommen hast, dann kannst du dich darauf achten, wie ich es erläutere und kannst es wiederum in ähnlicher Art und Weise, vielleicht auch mit deinen eigenen Beispielen oder eigenen Worten, wiederum jemandem weitergeben und so selber zu einem Verkünder von dieser guten Botschaft werden. Du kannst Menschen in deinem Umfeld weitersagen und sie an dieser guten Nachricht teilhaben. Das erste Symbol, das Herz, das ist sehr naheliegend, das steht für Gott liebt mich. Und genau so ist es. Gott liebt dich unglaublich. Gott hat gute Gedanken über dir. Und Gottes Liebe für dich ist grenzenlos. Wir können es uns gar nicht recht vorstellen, wie gross seine Liebe für uns Menschen ist. Ein Vater oder auch eine Mutter liebt sein Kind nicht, weil es Grossartiges geleistet hat. Ich denke da an ein einjähriges Kind, das hat jetzt noch nicht oft den Rasen gemäht oder den Geschirrspüler ausgeräumt. Aber jeder, der selber Kind hat, wird mir recht geben. Die Eltern lieben es trotzdem von ganzem Herzen. Und zwar, weil es ihr Kind ist. Und wenn schon wir Menschen unsere Kinder so sehr können lieben, wie viel mehr liebt uns Gott, er, der uns geschaffen und uns ein Leben geschenkt hat. Er wünscht sich, dass du seine Liebe ganz persönlich erfährst. Und sein grosser Wunsch ist es, in einer Beziehung mit dir zu leben. In der Beziehung zu Gott wirst du überflüssendes Leben entdecken. Kannst du glauben, dass Gott dich bedingungslos und überwältigend stark liebt? Oder vielleicht fragst du dich auch, warum merke ich denn nichts oder wenig davon, dass Gott mich so stark liebt? Der Grund dafür, der liegt in der Bedeutung vom zweiten Symbol. Das steht für ich lebe trennt von Gott. Gott liebt uns zwar von ganzem Herzen, aber wir erkennen seine Liebe oft nicht, weil wir Gott ignorieren. Wir Menschen, wir suchen überall nach Sinn und Erfüllung, nur bei Gott suchen wir oft nicht danach. Wir misstrauen ihm oder glauben doch nicht ganz, dass er es wirklich absolut gut meint mit uns und dass das Leben mit Gott nicht langweilig ist, sondern das Beste, was uns passieren kann. Wir haben vielleicht Vorbehalte und denken uns, ja, dann muss ich auf gewisse Sachen verzichten, die ich doch eigentlich gerne habe. Und ja, wir haben diese Sachen vielleicht oft lieber als Gott, wo uns eigentlich alles kann und will geben, was wir brauchen. Unseren Alleingang ohne Gott, den nennt die Bibel Sünde. Und wenn wir ohne Gott leben, so verfehlen wir das Ziel, für das er uns Menschen ursprünglich geschaffen hat. Wir lesen in der Bibel über Sünde, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Mensch ursprünglich geschaffen hat. Also wir lesen, alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der er uns ursprünglich geschaffen hat. An einer anderen Stelle in der Bibel, dort heisst es, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Sünde verletzt und zerstört unsere Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und auch zu uns selber. Und Sünde trennt uns auch von dem erfüllten Leben, für das uns Gott eigentlich geschaffen hat. Wenn wir unser Leben im Alleingang ohne ihn leben, ja, dann leben wir getrennt von Gott. Und wir sind dann ohne Gott auch gar nicht in der Lage, ein Leben zu leben, das ihm gefällt, das ihn ehrt. Ein Leben nach seiner Vorstellung, um wieder in den, ja, in den Zustand zu kommen, wo er uns ursprünglich geschaffen hat. Aber die gute Nachricht ist, unsere Sünde haltet Gott nicht davon ab, uns trotzdem zu lieben. Und darum hat Gott gerade das Entscheidende für uns Menschen gemacht. Dafür steht das dritte Symbol. Jesus hat alles für mich gegeben. Gott ist in Jesus Christus selber Mensch geworden. Und Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott gewesen. Und er hat tatsächlich ohne jegliche Sünde, ohne Fehler, ohne Schuld gelebt. In der Bibel lesen wir, dass er dazu bereit war, um sein Leben für uns alle zu geben. Jesus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Er selber hat nie gesündigt, aber er ist am Kreuz für Sünder gestorben, um uns zurück zu Gott zu bringen. An unserer Stelle hat er am Kreuz die letzte Konsequenz von der Sünde, nämlich den Tod, auf sich genommen. Und das Geniale ist, dass Jesus ja nicht tot geblieben ist. Nein, er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Er ist mitten unter uns. Zwar unsichtbar, aber wir dürfen wissen, Jesus ist mitten unter uns. Und er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Und er bietet uns Frieden mit Gott und eine persönliche Beziehung mit ihm an. Durch den Glauben an Jesus Christus können wir Gott täglich erleben. Wir können seine Liebe erfahren. Und zusammen mit Jesus können wir ein Leben mit überflüssender Freude erleben, weil er unsere Freude ist. Jesus selber fasst das in der Bibel so zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So sehr liebt Gott uns Menschen, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, den Kreuzestod durchleiden lassen hat, damit wir, wenn wir wieder an ihn glauben, wenn wir an Jesus glauben, wieder mit Gott können versöhnt sein. Und was Jesus für uns da hat, das kann man auch sehr gut mit den Händen und einem Buch veranschaulichen. Und das werde ich jetzt gerade machen. Gott hat das ganze Universum wunderbar und perfekt geschaffen. Der Mensch inklusive. Und der Mensch, der hat Gott geschaffen, um mit ihm in einer innigen Beziehung zu leben. Die Beziehung, die ist aber dadurch gestört worden, dass wir Menschen ohne Gott haben wollen leben. Und wir haben viele Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen. Stell dir mal vor, alle deine Alleingänge ohne Gott oder eben wie die Bibel sagt, alle deine Sünden, die wären in diesem Buch aufgeschrieben. Und sie wären wie eine trennende Wand zwischen dir und Gott. Weil Gott uns aber trotz dieser Alleingänge unglaublich liebt und sich nach wie vor wünscht, wieder in einer Beziehung mit uns zu leben, hat er das gemacht, was wir nicht können. Er hat einen Weg geschaffen, wie wir wieder können mit Gott versöhnt sein. Er ist selber in Jesus Christus auf die Erde gekommen. Er hat das Leben gelebt, ganz nach Gottes Vorstellung, völlig schuldlos. Und er ist am Kreuz für unsere Fehler gestorben. Er hat die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Und weil er ohne Schuld war, hat er am Kreuz all unsere Schuld auf sich genommen. Und Jesus, so heisst es in der Bibel, hat unsere Sünden im tiefsten Meer versenkt. Und nach 3 Tagen ist Jesus wieder von den Toten auferstanden. Jesus lebt, er ist da. Zwar unsichtbar, aber Jetzt ist die Beziehung mit Gott wieder möglich, weil alles Trennende, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen, dann ist das weg. Dann hat er es bereits getragen. Dann ist die Schuld vergeben und wir können wieder in einer innigen Beziehung mit Gott leben. Die Frage ist, möchtest du Gott als dein Herr und Retter annehmen und möchtest du die Beziehung wieder eingehen? Der Weg ist in Jesus Christus frei und jeder von uns kann sich entscheiden, will ich wieder zurück zu Gott in die Beziehung, in die innige Beziehung mit Gott. Und genau um die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, um die geht es im vierten Symbol. Es steht für, will ich mit Jesus leben? Gott hat alles gemacht, um uns zu zeigen, wie sehr, dass er uns liebt. Und durch Jesus Christus bietet er uns ein erfülltes Leben und sogar ein ewiges Leben an, wo das Leben auf dieser Welt überdauert. In der Bibel heisst es dazu, allen, die ihn aufgenommen haben und ihm Glauben geschenkt haben, hat Gott das Recht verliehen, Kinder Gottes zu werden. Allen, die Jesus aufnehmen und ihm Glauben schenken, denen verleiht Gott ein Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wir können ganz einfach und direkt mit Gott reden, so wie wir mit unseren Mitmenschen reden. Wenn wir ihn ansprechen, so dürfen wir versichert sein, er gehört uns. Wir können alles mit ihm teilen, was uns beschäftigt und wir können ihn um Vergebung bitten. Und wenn wir das machen, dann dürfen wir Gewissheit haben, dass er uns gehört und uns vergibt. Jesus wünscht sich, dass du ihm ganz vertraust und dass du mit ihm unterwegs bist. Das ist Glaube. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht länger im Dunkeln umherirren, weil er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Die Frage ist jetzt, wie reagierst du ganz persönlich darauf? Gott möchte mit dir leben und er hat alles gemacht, was dazu nötig war, dass das auch wieder möglich ist. Er hat das Trennende weggenommen und in Jesus Christus den Weg geschaffen, dass du zurückkommen kannst zu ihm und versöhnt sein mit ihm. Aber Gott zwingt sich dir nicht auf. Er hat ja den Weg geschaffen, zurück zu ihm und hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Und jetzt ist es an dir und an mir, ob wir den Weg einschlagen und Jesus in unser Leben einladen. Willst du mit Jesus leben? Ich möchte die vier Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, Gott liebt dich. Und zwar nicht aufgrund von deinen Taten, sondern weil er dich wählen und geschaffen hat. Aber du lebst getrennt von Gott. Deine Zielverfehlungen und ohne Gott zu leben, trennen dich von ihm. Die gute Nachricht ist, Jesus hat alles für dich gegeben. Jesus liebt dich so sehr, dass er den Kreuzestod auf sich genommen hat und für deine Sünden gestorben ist. Und dass du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ein ewiges Leben hast. Die Frage ist, willst du mit Jesus leben? Die Entscheidung liegt bei dir und dich kann kein anderer Mensch für dich treffen. Jeder Mensch muss zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben sich entscheiden, will ich das Geschenk annehmen? Will ich mit Gott leben oder nicht? Die Frage, will ich das Geschenk annehmen, will ich mit Jesus leben, stellt sich für jeden Einzelnen von uns. Und so möchte ich euch bitten, jetzt für einen kurzen Moment alle eure Augen mal zuzumachen. Führ dir nochmal die vier Punkte vor Augen und was Gott alles für dich gemacht hat. Und stell dir vor, dass Jesus jetzt gerade vor dir wird stehen. Er schaut dich liebevoll an und du siehst seine Wunden in den Händen und in den Füßen, weil er am Kreuz für alle unsere Schuld, für meine und deine Zielverfehlungen gestorben ist. Er steht jetzt also vor dir und fragt dich, ob du mit ihm leben willst. Was antwortest du, Jesus? Du musst jetzt nicht deine Hand heben oder so. Aber beantworte doch im Stillen für dich die Frage, ob du mit Jesus willst leben und mach nachher deine Augen wieder auf. Wenn du die gute Botschaft heute vielleicht zum ersten Mal gehört hast, du noch nicht an Jesus glaubst oder Jesus dein Leben noch nicht anvertraut und ihn auf deinen Lebensthron gesetzt hast, dann hast du heute Morgen Gelegenheit dazu und kannst das machen. Ich bin überzeugt, Gott schaut genau dich heute Morgen an und er freut sich über dir und er hat gute Gedanken über dir. Und er wünscht sich, dass du eine Beziehung mit ihm eingehst. Bildlich gesprochen steht Jesus an deiner Herzenstüre und klopft an. Und du hast die Möglichkeit, ihn in dein Leben zu lassen. Ich habe das etwa mit 13 gemacht, mich bewusst entschieden, ich will mit Jesus leben und ich will ihn auch auf den Lebensthron setzen in meinem Leben. Ich glaube, dass er es am besten meint mit mir und auch am besten weiss, was best ist für mich, weil er mich geschaffen hat. So habe ich ihm gesagt, er soll mir zeigen, wo es durchgehen soll und er soll mich auf seinen Wegen leiten. Ich will mich ihm ganz anvertrauen. Und das ist die beste Entscheidung gewesen, die ich in meinem Leben überhaupt getroffen habe. Ich darf seitdem erleben, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein und was es bedeutet, meine Freude an Jesus und in Jesus zu haben und auf seinem Weg zu gehen und darf erleben, wie er das feste Fundament ist von meinem Leben, wo nichts erschüttern kann. Aber wenn mich mal etwas ins Wanken bringen kann, so weiss ich, ich stehe auf einem guten Fundament in Jesus und das bringt nichts ins Wanken. Und so habe ich zum Beispiel Anfang 2019, als ich im Spital war, einmal mehr dürfen erleben, wie Jesus mich trägt und mein festes Fundament ist. Ich war im Spital, weil meine Gallenblase entzündet war und sie haben dann entschieden, dass sie sie rausnehmen müssen. Ich habe also auf die Operation gewartet und natürlich auch entsprechend Schmerzen gehabt. Und dann ist die Krankenschwester gekommen und hat gesagt, wir müssen die Operation leider um 2 Stunden oder so hinterher schieben. Die Zeit ist vergangen und sie ist eine andere Krankenschwester gekommen und hat gesagt, wir müssen die Operation nochmal hinterher verschieben. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, ein drittes Mal. Wir müssen leider nochmal hinterher verschieben. Und sie schaut mich so an und stellt fest, dass ich recht ruhig geblieben bin. Und hat sie mich gefragt, ob ich dann schon Beruhigungsmittel bekommen hätte. Da habe ich gesagt, nein, nichts. Und sie hat es kaum können glauben, dass ich so ruhig gewesen bin, nachdem sie mir das dritte Mal sagt, dass ich jetzt noch länger warten muss, bis dann die Operation kommt. Und ich habe einfach erleben, wie ich ja, getreut war in Jesus. Ich habe wirklich gespürt, wie er einfach da ist und ich hatte völligen Frieden darüber. Ich musste natürlich auch unterschreiben, dass auch bei dieser Operation, die fast jeden Tag gemacht wird, etwas schieflaufen kann. Und ich habe gewusst, selbst wenn es so ist, ich weiss, wo ich hinkomme, wenn das Leben fertig wäre. Es ist Gott sei Dank nicht so gewesen, es ist alles gut gegangen. Und ich habe einfach erleben in dieser Situation, wie Gott mich getreut hat. Und wenn auch du Gott erleben möchtest oder noch mehr über die Entscheidung für ein Leben mit Jesus möchtest wissen oder dein Leben ihm möchtest anvertrauen, so möchte ich dich herzlich einladen, um nach dem Gottesdienst auf mich, auf den Matthias oder auch auf den Rolf Spörndli vom Gebetsteam zuzugehen. Wir nehmen uns sehr gerne Zeit für dich, dann sehr gerne dir vielleicht Fragen beantworten oder auch für dich oder mit dir zusammen beten. Oder wenn du heute Morgen per Livestream mit dabei bist, dann geh doch auf unsere Homepage und unter Kontakt, dort findest du Telefonnummern und die E-Mail-Adresse von Matthias und kannst dich so sehr gern auch an ihn wenden. Nutz die Chance, red mit jemandem drüber und gib Gott eine Antwort auf sein Anklopfen und alles, was er für dich tun hat. Wenn du an Jesus glaubst und er dein Herr ist, dann bedeutet das, dass du dich in die Position von einem von diesen vier Aussetzungen kannst versetzen, die da wie im Schlaraffenland sich die Bücher voll geschlagen haben und wahrscheinlich ihr nicht können glauben, was sie da angetroffen haben. Weil, wie gesagt, leben auch wir heute in einer Hungersnot, in einer geistlichen Hungersnot. Und wir Christen, wir sind die, die lebendiges Wasser gefunden haben. Wir sind Zeugen davon, dass es lebendiges Wasser gibt, das uns nie mehr dürsten lässt, nämlich in Jesus Christus. Wir Christen, wir haben die Annahme, die Liebe und die Erfüllung gefunden, wo jedem Mensch tief in eine Sehne danach vorhanden ist. Ich bin überzeugt, das hat Gott in uns hineingelegt. Und wir haben die Annahme gefunden in Jesus Christus. Wir wissen von dieser guten Botschaft, wir wissen von der Kraft, die in der Annahme von der guten Botschaft liegt. Und heute, morgen, ja, jeden Tag ist ein Tag von genau dieser guten Botschaft. Wir kennen die Botschaft und darum können wir unmöglich schweigen. Ich will dich ermutigen, schweig nicht, sondern verkünd die gute Botschaft. Jetzt wird es zum Schluss von dieser Predigt nochmal ganz praktisch. Und zwar will ich dich einladen, mal dir zu überlegen, wer in deinem Umfeld von dieser geistlichen Hungersnot, von der Trennung von Gott betroffen ist. Wer in deinem Umfeld kennt die gute Botschaft noch nicht? Ich bin sicher, jeder von uns hat in seiner Bekanntschaft, vielleicht auch in der Familie oder am Arbeitsplatz, 1 bis 3 Personen, die jetzt in den Sinn kommen, die die Botschaft noch nicht kennen. Und ich möchte euch bitten, mal an die 1 bis 3 Personen zu denken. Und stell dir vor, was sich im Leben von dieser Person verändern würde, wenn sie Jesus Christus würde kennenlernen und in einer Beziehung mit Gott würde leben. Wäre das nicht absolut genial? Darum möchte ich dich heute Morgen herausfordern, schweig nicht, sondern erzähl die gute Botschaft weiter. Erzähl sie deinen Geschwistern, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn oder kurz gesagt, verkünd es den Menschen, wo Gott dir in dein Umfeld stellt. Und sei auch gespannt, was Gott wird tun, wenn du ihnen von Jesus erzählst. Das kannst du entweder in deinen ganz eigenen Worten tun, oder ähnlich wie ich heute Morgen anhand von diesen 4 Punkten. Erzähl ihnen die beste Botschaft, die es gibt und enthalte ihnen das nicht vor. Und erzähl ihnen auch von Gott und wie du ihn in deinem Leben erlebst. Menschen lieben Geschichten und so bin ich überzeugt, es wird nicht einfach ohne Reaktion bleiben, wenn du jemandem, den Gott nicht kennst, davon erzählst, was er in deinem Leben bewirkt hat und wie du Gott erlebst. Ich möchte jetzt sehr gern zum Schluss noch für euch beten und euch bitten, wenn es möglich ist, dazu auch aufzustehen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für alles, was du für uns Menschen da hast. Wir wollen dir danken, bist du immer der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir wollen dir danken, hast du Jesus Christus, deinen einzigen Sohn, auf die Welt gesendet, damit er am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient hätten. Er ist für unsere Sünden, für unsere Fehler gestorben und hat den einen Weg geschaffen, wie wir wieder können mit dir versöhnt sein. Ich danke dir so dafür. Ich danke dir, können wir, wenn wir das annehmen, wieder in Beziehung mit dir leben und dürfen erleben, was es heisst, dich als Vater zu haben und deine Kinder zu sein. Ich danke dir auch für deinen Heiligen Geist, wo du in jeden rein tust, wo an dich glaubt, wo du jedem ins Herz hineinlegst, wo mit dir unterwegs ist und wo uns leitet auf deinen guten Wegen. Und ich danke dir, wünschst du dir jeden Tag, dass alle Menschen gerettet werden und die Worte vom Evangelium erkennen. Und ich danke dir, willst du auch uns dazu brauchen. Und so bitte ich dich auch heute Morgen, dass du uns Gelegenheiten schenkst, gerade in den kommenden Wochen, um von dir zu erzählen. Sei das bei einem Kaffee mit der Nachbarin oder am Arbeitsplatz oder einfach bei einem Gespräch im Zug. Es gibt so viele Möglichkeiten, vielleicht auch am Familientisch, wo wir dich zum Thema machen können, von dir können erzählen und anderen Menschen die beste Botschaft weitergeben. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen so betroffen machst, wie dein Herz betroffen ist über diese Menschen, die dich noch nicht kennen. Und dass es unser Anliegen ist, um das Evangelium, die beste Botschaft weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie Menschen durch unser Zeugnis, durch unser Erzählen von dir, dürfen zum Leben mit dir finden. Ich will dich jetzt gerade auch bitten, dass du zu denen redest, die noch nicht an dich glauben oder ihr Leben noch nicht ganz dir anvertraut haben, und dass du ihnen Mut machst, um nach dem Gottesdienst sich gerade im Gebet an dich direkt wenden oder mit jemandem zusammen auf jemanden zuzugehen und noch darüber zu reden. Klopf du jetzt an ihre Herzenstür und hilf ihnen dabei, sie dir zu öffnen. Ich danke dir vielmals, bist du mitten unter uns, und ich danke dir, dürfen wir dich erleben. Dir im Namen sei alle Ehre. Amen.